SRF 1.
SRF 1.
Es ist eine schreckliche Sache, der Vierfachmord von Rupperswil, wo diese Woche der Prozess läuft. Da kommen plötzlich schlimme Fakten ans Tageslicht. Man fragt sich auch, will ich das wirklich alles wissen? Oder will ich es gar nicht wissen? Wir beschäftigen uns nicht mit dem schlimmen Fall und mit den Fakten an sich im Sendung-Treffpunkt heute am Vormittag, sondern damit, wie wir mit dem umgehen und warum wir damit so umgehen, wie wir aber damit umgehen. Mit einer Psychologin zum Beispiel reden wir oder mit einem Philosoph und stellen die Frage, was sagt man in so einem Fall eigentlich, wenn zum Beispiel Kinder plötzlich Fragen stellen? Willkommen zum Treffpunkt, am Mikrofon Michael Brunner. So was auf am Donnerstagvormittag. Es ist gerade 7 Minuten ab 10. Wir sind in der Sendung Treffpunkt in einem ganz, ganz tragischen Fall, im Fall Rupperswil, im Vierfachmord, wo wir uns Gedanken gemacht haben. Und ich habe gefragt, warum ist das eigentlich so ein grosses Thema für uns? Wir haben uns zwei Gäste ins Studio geholt, die ich uns kenne und mit philosophischen Gedanken, die ich uns kenne und mit unserer Psyche. Zum einen ist das die Sabe von Uslar. Sie ist Psychologin. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Bist du im Studio? Und auf der anderen Seite ist bei uns im Studio der Yves Bossart, der ist Philosoph und Moderator von der SRF Sternstunde. Euch herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, Frau von Uslar, vielleicht mal als allererstes, was macht es eigentlich bei uns im Kopf, dass wir das als so ein grosses Thema haben? Es gibt ja niemanden, der diese Woche nicht über den Vierfachmord von Rupperswil diskutiert hätte in irgendeiner Form.
Die Tat ist etwas, wo eine Art alles sprengt, was unsere normalen Verhaltensregeln, was unsere Realität bestimmt. Und es konfrontiert uns mit der Möglichkeit, dass etwas völlig Unvorhersehbares passiert, etwas, wo man sich kaum vorstellen kann, etwas, wo man sich nicht mehr auf das verlassen kann, was einem sonst eigentlich als normal und als gegeben vorkommt. Mhm. Also alle menschlichen Regeln eigentlich.
Vielleicht habe ich ja irgendwo dann aber am Schluss auf einmal schlecht gewissen und finde, jetzt wird es voyeuristisch, wenn ich das interessiert.
Mhm. Ich glaube, uns darf das interessieren. Also es zeigt, zu was ein Mensch fähig ist. Und es zeigt, wie uns das irritiert, wenn wir etwas einfach nicht verstehen. Es ist blankes Unverständnis, oder? Und dann eben noch irgendwie liest man von dem höflichen, gut aussehenden jungen Mann, was zu so grausamen Sachen fähig ist. Und das hat eine unglaubliche Faszination natürlich auch und schon immer gehabt. Ja. Und es ist eigentlich ein Symbol, eben, was Sie gesagt haben, für das radikal Anderen, oder? Was nicht zu unserem zivilisierten Leben passt. Ein radikaler Tabubruch natürlich, oder?
Jetzt, innerhalb von dem Ganzen kommen ständig neue Fakten und es scheint ja auch, dass euch das interessiert, also eigentlich die Details, wo in der Geschichte drin sind. Und das finde ich irgendwie komisch, oder? Das ist oft mal so Details kann und interessieren, wo ich mich wirklich frage, will ich das wissen oder will ich das gar nicht wissen? Warum ist es so?
Also ich glaube, gerade in dem Zusammenhang ist es noch wichtig, dass wir uns auch bewusst sind oder eingestehen, dass so grässliche Sachen oder wirklich schlimme Verbrechen auch eine gewisse Faszination ausüben. Und sonst können wir sicher ja auch nicht erklären, dass die Leute Tatort schauen oder Krimis lesen oder, was weiß ich, Horrorfilm und Splatter-Movies anschauen. Also, es ist eine Faszination. Und in dem Fall gibt das eine Art wie einen Zusammenstoß jetzt mit der Tatsache, dass das kein Film ist und keine Geschichte, sondern dass das Realität ist. Und da bricht etwas Neues rein in unser Leben oder in unsere Vorstellung. Und ich glaube, es ist auch ein Bedürfnis, so wie mehr darüber zu wissen, um es wie wieder können einordnen und in einen Rahmen stellen und irgendwie damit können umgehen.
Hm. Aber wie geht zum Teil, wenn jetzt schon das Stichwort Tatort ist, wie geht zum Teil, habe ich gleich den Eindruck, fast ähnlich damit um, so im Alltag. Obwohl wir wissen, das ist jetzt nicht ein Film, das ist Realität.
Wirklich? Ich glaube, das kann man schon unterscheiden, oder? Also es ist viel stärker natürlich, wie man weiss, dass es wirklich passiert, oder? Über einen Tatort diskutiert man natürlich auch, man will auch alle Details und Fakten wissen, aber in dem Fall ist es wirklich so, dass es nicht verständlich ist für uns, wo nicht irgendwie psychologisch geschult sind oder selber nie so etwas würden begehen, sehr wahrscheinlich. Also man will einfach mal eine Erklärung dafür haben, warum macht jemand so etwas, wie muss ein Geist, wie muss es im Kopf von dem Mehrfachmörder aussehen. Und zu der Faszination gehört natürlich auch noch, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, so ein bisschen das Wiedererkennen. Vielleicht steckt in uns drin ja auch so ein bisschen ein Keim von einem Bösen oder ein Hang zum Bösen. Man weiss, dass viele Leute ab und zu auch mal Mordfantasien haben, natürlich nur das Fantasien. Aber es ist nicht so, viele Psychologinnen und Psychologen sagen auch, dass je nach Umstand oder so eigentlich jeder von uns zu einem Mörder kann werden. Das finde ich schon interessant.
Also sind eigentlich Menschen alle böse?
Ich glaube, böse ist ein sehr relativer Begriff, wo je nach kulturellem Zusammenhang ist etwas abgrundbös oder auch erlaubt. Also ich denke zum Beispiel, was weiß ich, die brutalen Ritualopfer, die die alten Azteken gemacht haben, sind für die nicht böse gewesen, sondern das ist normal gewesen. Aber ja, also ich denke, dass in jedem die Idee steckt, ich würde am liebsten jemanden umbringen, zum Beispiel. Und je nachdem, in was für eine Situation ein Mensch kommen würde, könnte jemand mehr oder weniger näher in diese Situation wirklich reinkommen, denke ich.
Also ich meine, der berühmte Philosoph, der Immanuel Kant, hat gesagt, es gibt ein radikales Böse in jedem von uns. Und es gibt einen Hang zum Bösen. Und es hat einfach mit unserer Freiheit zu tun. Weil wenn wir frei sind, können wir uns fürs Gute, aber auch fürs Böse entscheiden. Mhm. Und das ist in der Philosophie-Geschichte natürlich ein riesen Thema gewesen. Und auch wenn man anschaut, was psychologische Experimente, wie das Milgram-Experiment zum Beispiel, wo Leute plötzlich anfangen zu foltern und so weiter, einfach nur aufgrund der Umstände. Oder was die Menschen im Nationalsozialismus gemacht haben, im Stalinismus gemacht haben. Also wozu der Mensch fähig ist, wenn die Umstände entsprechend sind, das ist schon etwas extrem Faszinierendes. Ja.
Wir wollen uns natürlich noch Gedanken darüber machen, wie wir persönlich mit dem Bösen in uns und auf der Welt umgehen. Später noch in der Sendung und stellen zum Beispiel auch noch die Frage, wie erklärt man es den Kindern, wenn Fragen kommen auf so tragische Sachen? Im Treffpunkt auf SRF 1.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Surprise,
I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
Donnerstagvormittag auf SRF 1. Wie gehen wir Menschen mit ganz, ganz tragischen, schockierenden Geschichten um, wie zum Beispiel Vierfachmord Rupperswil? Was macht das mit uns ganz genau? Und wir haben, während Musik gelaufen ist, hier im Studio mit unseren beiden Gästen, mit der Isabe von Uslar, die Psychologin ist, und mit dem Yves Bossard, der Philosoph ist und Moderator von der SRF Sternstunde. Wir haben diskutiert darüber, dass eigentlich ganz eine krasse Sache für uns kann sein, dass jemand, der gut aussieht, und das ist ja im Fall vom Täter von Rupperswil zum Beispiel so gewesen, oder ist bei der Frau vom syrischen Machthaber Assad der Fall, dass ein Mensch attraktiv aussieht und eigentlich zu schrecklichen Taten fähig ist. Warum passt das für uns nicht ins Bild? Also warum ist das so, dass wir das Gefühl haben, jemand, wo anständig angelegt ist, wo eine gewisse Attraktivität hat, der kann doch gar nicht so tatenfähig sein.
Ja, ich glaube, man verquickt da schnell so ethische mit ästhetischen Wert und meint dann sozusagen, ein Mörder muss auch wie ein Monster aussehen. Und so sehen wir das auch immer in den Horrorfilmen natürlich, oder? Also ein Ekel muss noch mit der moralischen Abscheu verbunden sein. Also wir verquicken die beiden Dimensionen vom Ästhetischen und Moralischen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fehler, den wir machen. Und dann auch die Faszination, die wir spüren. Zu dem Widerspruch, oder, vom Äußeren, von dem höflichen Adretten her, der dann aber zum Grausamsten fähig ist. Und wenn ich noch etwas kurz darauf hinzufügen, die deutsch-amerikanische Philosophin Hannah Arendt hat einen Aufsatz geschrieben über die Banalität des Bösen und hat sich damit auf den Adolf Eichmann bezogen, den SS-Obersturmbannführer, der für Millionen von Juden, für den Tod von Juden verantwortlich ist. Und weil das so eine Hanswurst ist, schreibt sie, und so ein Sesselfurzer, der einfach sehr ein banaler Mensch ist, aber eben ein Mörder, oder? Im millionenfachsten Sinn. Mhm.
Ja, ich glaube, wir Menschen haben ein tiefes Bedürfnis, dass Menschen erkennbar sollen sein. Und dass man sie wie in Kategorien einteilen kann und die sollen so aussehen, wie sie sind. Also, dass man eine Art wie sich darauf verlassen können, dass jemand, der lieb und gut aussieht, auch lieb und gut ist. Und dass jemand, der böse ist, dass man das dem ansieht. Und also, von dem leben auch ganz viele Geschichten. Also zum Beispiel die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wo der Dr. Jekyll ist ein gut aussehender, wohl angesehener, geachteter Arzt, wo, wenn er ein bestimmtes Mittel zu sich nimmt, sich in ein absolut mörderisches, hässliches, grauenhaftes Monster verwandelt. Und er ist aber ein und derselbe, der gleiche. Oder in der Märchen, dass zum Beispiel in der Geschichte von den sieben Geissli der Wolf seine Stimme mit Kreide hell und sanft macht, damit Geissli nicht merken, dass er der böse Wolf ist. Mhm. Und es geht eigentlich immer darum, diesen Widerspruch zu können auflösen.
Ich finde, das zeigt auch etwas, oder? Was uns an Menschen fasziniert. Sind ja oft auch so innere Abgründe und so Widersprüche und das Unergründliche vom Menschsein. Was steckt noch in mir drin? Was kann ich noch sein? Was bin ich, wenn ich Kontrolle mal verliere? Oder so etwas, oder?
Es ist aber ein Stück der Wunsch nach einfach schwarz-weiss. Also nach simpel haben im Leben.
Ja.
Einfache Lösungen. Ist das auch der Grund, warum es immer wieder zu Vorverurteilungen von Menschen kommt? Also warum man gar nicht bereit ist, sich eine Geschichte detailliert anzuschauen und aufgrund von dem ein Urteil zu bilden, sondern dann einfach einteilt in Gut und Böse?
Ich glaube, dass es für uns hilfreich ist, wenn wir so eine klare Einteilung in Gut und Böse machen können. Durch das können wir uns selber auch wie abgrenzen von dem bösen Anteil. Und der böse Anteil, der berührt ja auch etwas in uns selber. Also, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Also, jeder hat in sich irgendwie einen kleinen Täteranteil. Und von dem tut man sich sehr gerne distanzieren und tut ihn lieber draussen sehen und kann das so von sich selber wegschieben.
Ich denke auch, ja, dass der, der so grausame Sachen macht, dann muss ganz anders aussehen als ich. Also der darf ja auch nichts gemeinsam haben mit mir. Das hilft natürlich, damit man sich selber kann wieder in einem guten Licht sehen, auf der sicheren Seite. Und dass einem das ja auch nie wird passieren.
Danke vielmals, ist bei der Gast im Studio ein Thema, wo aufwühlt, natürlich und selbstverständlich. Es ist schon sehr, sehr eine schreckliche Geschichte, die dem Ganzen zugrunde liegt und wo wir diskutieren im Treffpunkt auf SRF 1.
Play me the songs for the lonely one. Play me something that I know. Hey, Mr. DJ. DJ. I'm real sad for tonight. Play me something just from me and my baby. Won't you make everything alright? I'm gonna turn away down low. Isn't that special someone? Hey, Mr. DJ. DJ. Play me Rainbow 66. You're down drifting like a ship out on the fog. And I just don't know what's coming next. Thank you.
sexy. And I left it like a ship out on the sea. And I just don't know what's coming next. Well, Mr. DJ, DJ, I'm in a sad mood tonight. Make something for me, my darling. Won't you make everything alright?
Los Bravos. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. So haben wir es am liebsten.
Rising light.
Treffpunkt am Donnerstagvormittag auf SRF 1. Vor dem Hintergrund von einer schrecklichen Tat, vor dem Vierfachmord von Rupperswil, sind wir in einer Sendung am Diskutieren. Wie gehen wir mit solchen Sachen um? Was macht das mit uns als einzelne Menschen, wenn wir so etwas kehren? Und was sich zum Beispiel zeigt in der Diskussion, in Reaktionen, die uns im Studio erreichend ist, dass wir Menschen, und das ist jetzt an Ischi Beiro, Experte im Studio gerichtet, an Isabe von Uslar, die Psychologin ist, und an Yves Bossart, Philosoph, der da bei uns im Studio ist, dass wir gar nicht bereit sind, über die Psyche von einem Täter zu diskutieren, der so etwas gemacht hat, sondern einfach wollen verurteilen. Und irgendwo ist da die Frage mit drin, haben wir das nicht ein Stück weit Recht, dass wir das einfach dürfen?
Also natürlich haben wir das Recht, eine Verurteilung uns zu wünschen. Und man darf sich auch die schlimmstmögliche Strafe für so einen Täter wünschen. Und ich selber persönlich denke immer, wenn jemandem, der mir nahe steht, etwas Schlimmes antun würde, könnte ich mir wie persönlich vorstellen, dass ich den am liebsten umbringen würde. Und trotzdem bin ich vehement gegen Todesstrafe. Und ich bin sehr froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo das Bestrafen von Tätern nicht dem Einzelnen überlassen ist, sondern dass wir uns da auf den Staat verlassen können. Ja. Mhm.
Wenn wir so einen Prozess beobachten, dann passieren da Sachen. Also da werden psychologische Gutachten gemacht, die sich zum Teil sogar widersprechen. Und für uns ist ja dann das häufig als Laie, oder? Fast so ein bisschen wie ein Theater, wo da abgeht, wie wir finden. Der Fall ist eigentlich klar, hinter Gitter, fertig, Schluss. Also der Umstand, der Hang, dass man das gar nicht will, dass man gar nicht will, so lange über etwas diskutieren, das ist ja wirklich etwas, wo ist eigentlich zusteht.
Das finde ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde, man muss verstehen, was das für ein Mensch ist, was das für Motive sind. Und darum sind auch die Gutachten da. Und dann kann man natürlich auch die Schuldfähigkeit anschauen und all die Geschichten. Und es gibt ja immer eine Vorgeschichte bis so Täter. Und man darf die auch nicht entschuldigen. Das sind nicht nur Opfer, das ist wie klar. Aber ein Mensch macht das nicht einfach so. Und ich glaube, die Neugier jetzt im Publikum, die zeigt natürlich auch, wir wollen verstehen, was treibt so jemand an? Und das ist ein Teil vom Menschsein, das ist ja auch ein Mensch. Mhm. obwohl er als Monster abgestempelt wird. Oder? Und ich finde das philosophisch gesehen interessant. Das ist ein Ausnahmefall höchsten Grades, aber es zeigt, wozu ein Mensch prinzipiell fähig sein kann.
Und wahrscheinlich haben wir ja genau, weil es so ein Ausnahmefall ist, damit wir das zu verarbeiten. Wie können wir das schaffen, so etwas zu verarbeiten?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir, also als Publikum, ab einem gewissen Punkt uns schützen vor solchen Nachrichten auch. Also, ich glaube, man muss ein Gleichgewicht finden zwischen sich mit etwas, wo einem Angst macht, befassen. Weil wenn man es völlig verdrängt, dann wirkt es im Unbewussten weiter und macht einem noch viel mehr Angst und kommt vielleicht in irgendwelche Träume oder was weiß ich dann rauf. Aber man muss sich irgendeinisch einmal davon abwenden und nicht wie indem man versucht, dem wie immer mehr auf den Grund zu gehen, in so einer Art Sumpf zu versinken. Also ich habe auch schon Patienten gehabt, die geradezu zwangshaft Medien durchforstet nach furchtbaren Meldungen und dann aber schlaflose Nacht haben und von dem verfolgt werden. Und ich denke, man muss dann wie sich selber auch irgendeinmal mal Stopp sagen, dass man sich sagt, wie Stopp, ich will mich jetzt nicht mehr damit befassen, selektiv vorgehen, ich schaue jetzt nicht Tagesschau oder ich lese jetzt nicht immer nur Unfälle und Verbrechen in der Zeitung, sondern einfach sich mal sagen, das ist etwas, das ist eine Ausnahmesituation und das hat seine Faszination, aber es ist sehr, sehr selten und das ist nicht, was unsere Realität ausmacht eigentlich.
Also sich auf etwas anderes fokussieren in dem Sinn?
Ja.
Ganz bewusst?
Ja. Also sich wirklich selber Stopp sagen.
Und auf was denn fokussieren?
Auf den normalen Alltag, aufs normale Hell-Dunkel im Leben. Also ich meine damit nicht, dass man dann irgendwie nur noch liebe, gute Sachen soll denken und glauben, sondern einfach die normalen Höchst und Tiefs vom Leben und die normalen unangenehmen Sachen oder auch normale Bosheiten, das besteht weiter und das darf auch bestehen. Wird auch immer.
Also wenn ich es richtig verstehe, es geht im Moment darum, dass eine tragische Geschichte auf einmal so ein Gewicht bekommt für ein Leben, das eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Also weil ein Leben eigentlich zu 1% aus der Geschichte besteht und zu 99% aus anderen Geschichten.
Ja, genau.
Schöner Gedanke. Sich einmal wieder zurückzunehmen und einmal mit ein bisschen Distanz aufs Leben zu schauen und zu finden, hey, es passiert noch ganz viel Gutes.
Fun in the sun with you.
Donnerstagvormittag mit SRF 1. Die Sendung Treffpunkt, wo wir heute darüber reden, wie wir Menschen mit schrecklichen Sachen umgehen, wie wir Menschen mit schlimmen Taten können umgehen, wie das zum Beispiel auch im Fall von Rupperswil ist, wo wir jetzt im Moment so viel Detail erfahren und wo ein Thema plötzlich so viel Präsenz bekommt, dass zum Beispiel dann einmal ein Kind anfängt, Fragen zu stellen und findet, du Mama, du Papa, du Opa, was ist da eigentlich genau los? Und jetzt frage ich den Philosoph bei uns im Studio, der Yves Bosshahn, wie würde ein Philosoph das dem Kind erklären?
Normalerweise stellen die Philosophen ja Kinderfragen. Jetzt müssen sie mal eine beantworten. Ich selber habe eine Tochter, die ist knapp 2. Die stellt zum Glück noch nicht solche Fragen. Ich stelle mir es sehr schwierig vor. Ich glaube, ich würde zuerst mal sagen, dass so Sachen vorkommen, dass das Böse in der Welt gibt, dass es Menschen gibt, die anders gestrickt sind, aufgrund von ihrer Genetik oder aufgrund von der Vorgeschichte. Menschen, die keine Empathie, kein Mitgefühl zum Beispiel können empfinden können. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim jetzigen Täter so ist, das ist auch egal. Aber dass es Menschen gibt, wo andere Menschen zum Teil sehen, wie ein Objekt, wo sie irgendwie strategisch können vernichten können. Oder Menschen, die sich in eine ausweglose, scheinbar ausweglose Situation manövriert haben. Oder ein Lügenkonstrukt aufbauen in ihrem Leben, weil sie sich schämen, irgendetwas mit irgendetwas rauszurücken, irgendeine Neigung, die sie haben oder etwas Ähnliches. Und ich würde schon mal versuchen, diesen Fall schildern als etwas, was nicht das radikal andere ist, sondern ich würde sagen, das gehört auch zum Leben dazu. Das glaube, würde ich irgendwie versuchen, meiner Tochter zu vermitteln.
Wäre das, und jetzt richte ich mich an Isabe von Uslar, die Psychologin ist bei uns im Studio, wäre das aus eurer Sicht der richtige Weg?
Ja, ich denke, dass Kinder mit diesen Themen konfrontiert werden und das können wir gar nicht verhindern. Und darum finde ich es wichtig, dass man zulässt, was die Kinder von sich ausbringen, versucht mitzubekommen, was im Kind vorgeht und seine Ängste ernst nehmen und dass man Fragen beantwortet. Und möglichst sachlich, dass man nicht von sich aus zum Beispiel Details bringt und dann, dass man sagt, ja, das gibt's. Aber es ist sehr, sehr selten. Also es ist viel gefährlicher, über die Straße zu gehen für dich, als dass dir je so etwas passieren würde. Also dass man auch wieder versucht, wie eine Art ein Gefühl von Sicherheit herzustellen, dass man sagt, du bist sicher und wir passen auf dich auf und das passiert dir jetzt nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass das Kind muss und darf wissen, dass es so etwas gibt, dass es zum Beispiel Pädophile gibt. Und das ist auch gut, dass das Kind das im Hinterkopf hat und zum Beispiel, dass man ihm sagt, wenn Erwachsene sich irgendwie komisch verhalten oder übergriffig sind oder Sachen dir vorschlagen, die du unangenehm findest, dann komm es sagen. Also das finde ich sinnvoll. Aber dass man dann auch wieder wie aufhört, über das reden, dass die Eltern ruhig bleiben und nicht in Anwesenheit vom Kind emotionale Diskussionen über das Thema führen. Oder dass man nie das Kind alleine, vor allem jüngere Kinder, nicht alleine lässt, zum Beispiel die Tagesschau schauen. Dass man schaut, dass jemand dabei ist und bei ganz kleinen Kindern, dass die gar nicht so etwas schauen dürfen.
Das glaube ich auch. Also die Einordnung, oder die Gewichtung, die Relativierung ist ganz, ganz entscheidend. Ich glaube auch, man muss verstehen, das gehört, in dieser Welt gibt es diese Sachen, aber man muss die Relationen natürlich auch aufzeigen. Das würde ich genauso sehen.
Sagen danke vielmals, ist ein Experte im Studio, der Yves Bosshahn und Isabe von Uslar, die sind da bei uns gewesen, wo ich spannende Sachen erzählt haben, die euch erzählt haben, ja, es macht Sinn, sich dann vielleicht einmal anders zu fokussieren. Und das ist ja letztendlich bei den Kindern dann irgendwann auch der Punkt, oder? Dass man darauf achtet, dass sich das Kind einmal wieder anders fokussiert und nicht auf dem Thema hängen bleibt. Ich sage danke vielmals, seid ihr da bei uns im Studio gewesen.
Danke.
Und wünsche alles Gute. Merci vielmals.
but you broke my
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.